Also ich werde keinen Hauptberuf in der Politik anstreben. Das ist so ein bisschen wie Popstar werden oder Fußballprofi werden.
Engagement, das ist das, was eine Gesellschaft voranbringt. Und irgendwie muss man ja auch in der Gesellschaft was weiterbringen. Und das kann man gerade auch mit Kopftuch sehr schön machen, finde ich.
Dazu muss ich ja meinen Schweinehund überwinden, in eine Partei einzutreten. Und das sehe ich derzeit nicht so.
Jung, politisch engagiert. Nachwuchspolitiker gesucht. Das ist der Titel unseres Wochenendjournals heute. Ein Wochenendjournal, das noch unter anderen Bedingungen geplant wurde, vor einigen Wochen. Die Idee damals war zu schauen, wie engagieren sich junge Menschen in diesen Tagen? Für die Gemeinschaft, in der Politik, welche Rolle spielen dabei die Parteien und gibt es dort in den Parteien eigentlich noch genügend Nachwuchs? Das Coronavirus war damals bereits in der Welt und auch in Deutschland war die Krankheit angelangt mit ersten Fällen. Doch wie sehr, wie schnell sich dadurch alles ändern würde, war uns zunächst nicht klar. Bereits lange geplante Veranstaltungen, die wir besuchen wollten, wurden abgesagt oder verschoben. Und die Begegnungen, die letztlich zustande gekommen sind, standen immer mehr im Zeichen der Corona-Krise. Entsprechend ist die Mischung dieser Sendung auch nicht frei vom Virus. Am Mikrofon mit Michael Borgers. Schön, dass Sie dabei sind. Eine Frage, die sich geradezu aufdrängt. Was tun junge Menschen gerade? Wie sieht ihre konkrete Hilfe in Zeiten der Corona-Krise aus? Gefunden haben wir Timon Marland und André Burkhardt von den Jusos, dem Nachwuchs der SPD. Sie treffe ich in Weiß, einem Stadtteil im Kölner Süden, beim Besuch eines Ladenlokals.
Hallo. Wir sind von Helfende Hände von der Diakonie Michael Zofen und wollten fragen, ob Sie vielleicht einen Flyer, also wir machen Nachbarschaftshilfe zum Coronavirus, ob Sie den vielleicht aushängen könnten.
Sicher.
Wir haben da noch Handzettel. Okay, super, vielen Dank.
Ja, bitte.
Nachbarschaftshilfe heißt die Aktion, die auf diesem Flyer ist, den ihr gerade in dieser Post abgegeben habt. Worum geht's da?
Ja, das richtet sich vor allem an ältere Menschen, also oder um Menschen, die halt zur Risikogruppe gehören und die in diesen Zeiten nicht rausgehen sollten. Und wo wir sozusagen als junge Leute, die nicht zur Risikogruppe gehören, die Einkäufe und sonstige Erledigungen für diese Menschen übernehmen wollen, damit sie eben nicht gefährdet sind vom Coronavirus.
Eine Aktion der Diakonie Michaelshofen, einem Träger in evangelischer Hand hier im Kölner Süden. Sie engagieren sich grundsätzlich aber für die Jusos. Wie sind Sie zusammengekommen, die Jusos und die Diakonie?
Es hat sich ein bisschen so ergeben, dass wir uns überlegt haben, wir wollen auf jeden Fall Nachbarschaftshilfe machen. Und wir machen die Aktion auch zusammen mit der SPD Rodenkirchen. Und Helfende Hände ist ein ehrenamtliches Netzwerk, was halt von der Diakonie organisiert wird, was schon seit mehreren Jahren besteht. Und ein Genosse engagiert sich eben bei denen. Und dann haben wir den Kontakt herstellen können mit der Diakonie. Und so haben sich mehrere Jusos gemeldet und sind jetzt bei den Helfenden Händen aktiv und arbeiten jetzt in diesem Fall mit der Diakonie zusammen.
Timon Marland war das, André Burkhardt steht daneben. Auch Sie engagieren sich für die Jusos. Warum ist das gerade so wichtig, dass Sie auch als Jugendorganisation einer der etablierten Parteien mitmachen, mithelfen?
Ja, ich glaube, in der Krise sollten wir alle zusammenhalten und Solidarität zeigen. Und ich glaube, wir auch als Jusos sollten da an andere Initiativen anknüpfen und mit denen halt zusammen ja, diese Krise bewältigen und gerade älteren Menschen und Risikogruppen helfen.
Es geht um Solidarität. Ist das etwas, das Sie auch mit der SPD, für die Sie sich engagieren, verbinden?
Definitiv. Also Solidarität ist einer der Grundwerte, wenn nicht der Grundwert der SPD. Und deswegen war es für uns und auch viele andere Jusos in Deutschland völlig klar, dass wir uns engagieren wollen, dass wir anderen Leuten helfen wollen. Und so ist die Aktion dann auch zustande gekommen.
In den vergangenen Jahren war ein Bild, das von der SPD in der Öffentlichkeit gezeichnet wurde, das einer älter werdenden Partei. Jetzt gibt es auf der anderen Seite aber auch einen Vorsitzenden, Kevin Kühnert, der auch in den Medien ziemlich präsent ist mit dem, was er sagt und wie er es sagt. Welche Rolle spielt er für Sie als Jugendorganisation Jusos?
Eine sehr große. Also sehr viele Jusos sehen Kevin Kühnert auch als Vorbild und engagieren sich tatsächlich auch deshalb auch bei den Jusos. Und er verkörpert halt einfach die Werte oder die Ziele und Ideen, die wir als Jungsozialisten erreichen wollen, sehr gut. Er schafft es, eine Öffentlichkeit zu erreichen und ist ein großer Lichtblick in der SPD.
Ein Wert, der gerade eine große Rolle spielt, über den wir gerade schon gesprochen haben, ist die Solidarität. Über die Corona-Krise hinaus, was erhoffen Sie sich, was vielleicht auch als Signal von dem, was wir gerade erleben, übrig bleibt?
Ja, ich hoffe, dass diese Krise auch etwas Positives bringen kann. Ich glaube, es auch schon jetzt kommen Nachbarn enger zusammen, sei es dadurch, dass man irgendwie gemeinsam abends dann immer um 21 Uhr zusammen klatscht, dass teilweise ja Musik gespielt wird, irgendwie gesungen wird. Es gibt sehr viele schöne Sachen, die jetzt schon passiert sind, auch durch Nachbarschaftshilfen, dass da Leute wirklich zusammenkommen oder dass ältere Menschen auch sehen. Klar, es gab jetzt auch negative Beispiele von jungen Leuten, aber die große Mehrheit ist solidarisch und möchte helfen. Und ich glaube, dass das auch Leute nochmal zusammenbringen kann und dass das Solidarität in Deutschland dann wieder großgeschrieben wird.
Und nicht nur die Jusos in Köln, auch andere Jugendorganisationen der Parteien zeigen sich gerade auf diese Weise solidarisch. Gehen in Geschäfte, um für meist ältere Mitbürger einzukaufen oder um deren Hunde auszuführen. In ganz Deutschland gibt es solche Aktionen. Und im hessischen Werra-Meißner-Kreis haben sich sogar die Jungpolitiker unterschiedlicher Parteifarbe zusammengetan. Jusos, Junge Liberale, Linke, Grüne und Junge Union haben eine gemeinsame Hotline auf den Weg gebracht, unter der sie zu erreichen sind. Auch von uns, Journalistinnen und Journalisten. Als ich das erste Mal bei der Hotline anrufe, ist Leonie Behrendt von der Jungen Union. Sie hatte die Idee zu der Hotline noch im Gespräch mit einer Kollegin vom ZDF. Beim zweiten Mal habe ich dann mehr Erfolg.
Behrendt, hallo?
Ja, hallo. Schönen guten Tag. Michael Baugast hier vom Deutschlandfunk.
Ach, hallo. Guten Tag.
Auf einmal im Fokus der Medien. Ist die ZDF-Kollegin noch da? Sind Sie noch beschäftigt? Soll ich später anrufen?
Die ist noch da, aber die dreht gerade ein Interview mit dem Bürgermeister. Und dann gibt es noch ein paar andere Sequenzen, wo ich gerade nicht gebraucht werde.
Okay, Sie haben also kurz Zeit.
Ja.
Wenn nicht gerade Journalisten anrufen, wie viel Resonanz haben Sie gerade auf Ihre Ankündigung, Ihre Aktion schon erhalten?
Wer sich gemeldet hat, waren Leute, die zur Tafel gehen, weil die Tafeln schließen. Und die sind jetzt ziemlich verzweifelt, weil sie nicht wissen, wie sie an günstiges Essen kommen sollen. Und der nächste Schritt wird jetzt sein, dass ich mich mit den Tafeln zusammenschließe und wir ein Konzept entwickeln, wie das möglichst zur Einhaltung aller Schutzmaßnahmen sein kann, die noch zu beliefern. Also beziehungsweise das Essen dann rauszugeben, weil das wäre auch noch sehr wichtig.
Was Sie anbieten, ist eine Aktion verschiedener politischen Jugendorganisationen. Wie ist das genau jetzt zustande gekommen?
Ich hatte das dem Bürgermeister vorgeschlagen und wollte eben fragen, wie es aussieht, ob sowas schon seitens der Stadt gemacht wird. Und er meinte, nee. Und dann habe ich halt gesagt, dann würde ich die anderen Jugendparteien eben dazu nehmen, weil wir verstehen uns untereinander sehr gut. Und wir sind ja auch ziemlich gut vernetzt hier durch unsere politische Arbeit und dachten uns dann, da ziehen wir eine möglichst breite Wirkung.
Dass die Jugendparteien miteinander Dinge machen. Sie sagen, sie verstehen sich gut, ist also durchaus üblich bei Ihnen. Also Sie ziehen öfter an einem Strang?
Nee, in der Form jetzt nicht. Es gab mal die Überlegung, ein Jugendparlament zu gründen. Und deswegen hatten wir zum Beispiel eine gemeinsame WhatsApp-Gruppe erstellt, um uns da auszutauschen.
Aber ansonsten gibt es auch durchaus Meinungsunterschiede zu bestimmten Themen.
Ja, auf jeden Fall, ständig. Es läuft ja alles ganz normal ab, nur wir sind ja auch im ländlichen Raum, wir kennen uns auch viele von den Schulen. Mit einem von den Grünen habe ich zusammen Abi gemacht und so kennt man sich halt eh schon untereinander jahrelang.
Jetzt haben wir gerade eine Ausnahmesituation und Sie haben eine Ausnahmeaktion gestartet, bei der sich alle Jungparteien engagieren. Haben Sie den Wunsch, haben Sie das Gefühl, dass auch andere junge Menschen jetzt mehr aufwachen und sich engagieren, vielleicht auch gesellschaftspolitisch engagieren?
Es wäre auf jeden Fall eine schöne Folge, wenn das passieren würde. Wenn die sehen, okay, wenn es drauf ankommt, dann arbeiten die hier alle zusammen. Die haben auch in Ausnahmesituationen keinen Bock, irgendwie eigenes politisches Kapital aus irgendwelchen Sachen zu schlagen. Ich weiß nicht, manchmal gucken einen Leute an, die sagen, okay, naja, ihr seid ja hier in der Politik aktiv und man wird dann so ein bisschen abgestempelt. Das ist jetzt dann vielleicht ein bisschen weniger der Fall in Zukunft. Also dass man es auch junge Leute, die jetzt vielleicht 14, 15, 16 sind und eh sich für Politik engagieren, vielleicht da bisschen mitreißen kann, dann zu sagen, ey, da habe ich richtig Bock drauf, damit zu arbeiten, eben in meiner Partei oder in der Partei, in der ich mich jetzt am wohlsten fühle. Und ja, genau.
Ein Hauch von Sommer hinter meinem Fenster und eine Ahnung klar zu sehen. Irgendwo hinter den Straßengräben erwartet uns ein Wiedersehen. Stell dir vor, wir könnten uns auf uns verlassen. Wir würden lieben und lieben lassen. Völlig egal, woher wir kamen. Diese Zukunft hat einen wunderschönen Namen. Wenn du sie findest, steig aus und mach ein Bild für mich. Schenk mir ein Souvenir. Ein Souvenir von ihr und sag mir, ist sie ein echter Ort oder ist sie nur eine Idee? Nur ein Traum, dem wir hinterher ziehen oder weißt du, wo sie steht? Ist sie ein echter Ort oder ist sie nur eine Idee? Nenn mich ein Spinner, nenn mich ein Hippie, ich glaub noch immer an Solidarity City.
Junge Menschen, die etwas für ihr Umfeld tun, auch ohne, dass die Zugehörigkeit zu einer Partei eine Rolle spielt. Wo das schon lange funktioniert, ist in sogenannten Kinder- und Jugendparlamenten. In den 1980er Jahren ist diese Idee in Deutschland entstanden und wird seitdem gefördert. Von Kommunen wie Bornheim, einer Kleinstadt zwischen Köln und Bonn.
Schönen guten Morgen. Wir grüßen uns Corona-Ahn mit den Füßen. Hallo Herr Pinster.
Hallo.
Hallo Frau Al-Zayat.
Al-Zayat, richtig.
Al-Zayat?
Ja.
Ja, wie gehen wir mit der gesamten Situation um? Ich versuche das Mikrofon so weit wie möglich wegzuhalten.
Und
mit dem Eis.
Da haben wir gerade gesprochen, die Fragen gerade.
Wenig später wird das Eiscafé dann auch geschlossen. Und ich gehe mit Dominik Pinsdorf, dem vor Jahren ersten Vorsitzenden des Bornheimer Kinder- und Jugendparlaments und seiner Nachfolgerin Sarah El-Zayat, durch die Innenstadt. Zeit hätten beide auch ohne Corona-Krise gehabt. Sie hatten sie sich genommen für eine in dieser Woche geplanten Veranstaltung. Jugend trifft Politik, zu der auch Bundespolitikerinnen wie Annegret Kramp-Karrenbauer von der CDU oder Katja Kipping von den Linken gekommen wären. Eine Veranstaltungsreihe, die schon häufiger stattgefunden hat mit unterschiedlichen Teilnehmern, die nun aber aufs kommende Jahr verschoben wurde.
Generell finde ich das Schöne an diesem Projekt, dass die Jugendlichen tatsächlich die Möglichkeit haben, mit den Politikern in Kontakt zu treten, dass man wirklich seine eigenen persönlichen Fragen stellen kann. Wir hatten das auch schon, dass sich die Politiker an den Tisch mit den Jugendlichen gesetzt haben. Also so ein Gespräch auf Augenhöhe finde ich dabei ganz, ganz hervorragend und auch ja, einzigartig.
Jetzt ist die Corona-Krise dazwischen gekommen. Es wurde unheimlich viel abgesagt. Das ist eine ganz komische Stimmung gerade. Was das für die große Politik in Bund und Land bedeutet, das erleben wir gerade. Das bedeutet Engagement, harte Entscheidungen. Was bedeutet das für Sie als politische Jugend hier vor Ort? Ist das ein Thema, wo Sie sagen, da sind wir zu klein vor, da müssen wir den Kopf in den Sand stecken? Oder weckt das auch in Ihnen etwas?
Nee, ich glaube, da sind wir alle von betroffen und deswegen müssen wir da auch alle handeln. Ich denke, dass für uns vor allem die Gesundheit am wichtigsten ist und den höchsten Stellenwert hat, weshalb wir uns eben auch dazu entschlossen haben, die Veranstaltung zu vertagen.
Sie vertreten die Jugend politisch oder versuchen die Jugend hier in Bornheim zu vertreten. Wie haben Sie grundsätzlich das Gefühl, gehört zu werden?
Generell eigentlich finde ich das Verhältnis gerade vom Jugendparlament gesprochen relativ gut. Wir arbeiten eng mit der Stadtverwaltung zusammen. Natürlich ist es immer noch ein bisschen schwieriger als Jugendliche wirklich gehört zu werden. Aber wenn wir wirklich was brauchen, dann machen wir ein bisschen Rabatz und dann funktioniert das auch.
Und wie haben Sie das Gefühl, tatsächlich ein Mandat der Jugend zu haben? Inwieweit glauben Sie wirklich die Bornheimer Jugend zu vertreten mit dem, was Sie machen?
Ja, erstmal natürlich bin ich hier auch Bornheimer Jugendliche und wir haben alle einen Freundeskreis und den versuchen wir auch immer in die Entscheidungen mit einzubinden. Generell arbeiten wir momentan auch noch daran, noch mehr Jugendliche ins Boot zu holen. Wir versuchen ein bisschen unser Konzept abzuändern, dass wir tatsächlich mehr vertreten und mehr erreichen und genau.
Es ist offensichtlich, Sie sind jung, Sie sind Muslimin, Sie tragen das auch nach außen, Sie tragen Kopftuch, das ist für
viele oder das ist in der Gesellschaft auch ein Stück weit ein Politikum schon fast, ein Thema, das immer wieder auch für Debatten sorgt. Inwieweit treibt Sie das um? Hat das auch eine Rolle gespielt bei Ihrem eigenen Entschluss, sich politisch zu engagieren?
Ja, durchaus. Also ich finde generell, Engagement, das ist das, was eine Gesellschaft voranbringt. Und irgendwie muss man ja auch in der Gesellschaft was weiterbringen. Und das kann man gerade auch mit Kopftuch sehr schön machen, finde ich. Ich werde daraufhin auch wirklich oft angesprochen. Für mich war bis jetzt das Kopftuch kein Problem, glücklicherweise. Ich musste mich durchaus gegen einige durchsetzen. Aber ich meine, man muss da auch für sich selber eintreten. Man kann das Kopftuch natürlich nach außen tragen. Es ist für mich, gehört es zu meiner Religion dazu und ich mache das gerne und ich mache das freiwillig, muss ich auch immer wieder betonen. Aber genau, ich habe deswegen kein Problem, das nach außen zu tragen. Diskutiere auch gerne mit Leuten darüber.
Herr Pinsdorf, Sie sind nicht mehr Teil des Jugendparlaments, Sie waren das. Sie haben das mit hier in Bornheim aus der Taufe gehoben, als ganz junger Mann oder als Junge, der Sie damals eigentlich noch waren. Ja. Warum haben Sie das damals gemacht? Erinnern Sie sich an die Zeit?
Ja, es war eine sehr spannende Zeit gewesen. Ich war gerade in der Ausbildung gewesen als Eisenbahner im Betriebsdienst und hatte irgendwann diesen Brief im Briefkasten gehabt, dass in Bornheim ein Jugendparlament aufgezogen werden soll. Und da war für mich ganz klar, da muss ich mich bewerben für, weil meine Familien-Ehre-Geschichte ist so, dass meine Oma und meine Mutter mit 54 Jahren, mit 27 Jahren im März 1990 das erste Mal frei wählen durften. Und ich wurde immer so erzogen, dass man kritisch sein soll, sich einsetzen soll, auch schon in der Schule. Und da habe ich gesehen, das ist meine Chance.
Also Ihre Familie stammt aus Ostdeutschland?
Genau, richtig, genau, aus Magdeburg ursprünglich, genau. Und da habe ich gemerkt, Mensch, das ist ja gar nicht so selbstverständlich, freie Wahlen, sich zu beteiligen. Und ja, das hat meine Mutter mir aber auch schon auf den Weg gegeben, kritisch nachzufragen, was kann ich bewegen, auch vor Ort.
Sie haben Erfolge angesprochen, einen haben Sie im Vorgespräch erwähnt, den schauen wir uns jetzt mal an.
Wir gehen weiter zur Stadtbücherei. Vor einigen Jahren sollte sie geschlossen werden. Doch Dominik Pinsdorf und seine jungen Mitstreiterinnen und Mitstreiter wollten das verhindern. Ihre Idee? Das Haus wieder mit mehr Leben füllen und zwar mit Poetry Slams.
Wo eben junge Menschen im Wettbewerb gegeneinander antreten, Texte vorzutragen. Und diese Veranstaltungen sind dann fortlaufend bei allen Veranstaltungen auch wirklich. Oh, jetzt ist aber laut hier.
Wir passieren eine Garage, in der gerade ordentlich Gas gegeben wird.
Ja, hier in Bornheim ist Action um die Zeit, ja. Und da ist diese Bibliothek. Da haben wir eben diese Veranstaltung durchgeführt und wir konnten gemeinsam mit der Leiterin der Bücherei eben auch ganz schnell feststellen, dass das zum Erfolg verbracht hatte. Und das nächste Jugendparlament hat Gott sei Dank diese Veranstaltung weitergeführt. Und Sarah kann vielleicht mal erzählen, welche Themen hattet ihr noch so gehabt? Bei euch jetzt im Poetry Slam?
Ja, also wir haben den Poetry Slam letztes Jahr gemacht zum Thema Wenn Rassismus ehrlich wäre. Das haben wir aufgegriffen von einer Gruppe, die heißt Datteltäter. Die machen viele Videos auch im Bereich Rassismus und wie man im Alltag damit umgehen kann. Und das haben wir aufgegriffen und als Poetry Slam verpackt, weil solche Themen, finde ich, sind gesamtgesellschaftlich wichtig und müssen angesprochen werden. Und es ist immer ein bisschen schöner, wenn man sie in was Künstlerisches verpackt. Und genau, deswegen haben wir dazu den Poetry Slam letztes Jahr gemacht. Dieses Jahr soll auch wieder ein Poetry Slam stattfinden zum Thema Umwelt, gerade angelehnt an die Fridays for Future Bewegung, die ja gerade das junge Deutschland sehr bewegt hat.
Sie vertreten das zweite Bornheimer Jugendparlament. Ein drittes gibt es noch nicht, weil im vergangenen Jahr nicht genügend Jugendliche sich zur Wahl gestellt haben. Was tun Sie, um das zu ändern? Haben Sie daraufhin auch noch mal versucht, ganz gezielt Jugendliche anzusprechen?
Wir haben während der Wahl generell Werbung an den Schulen gemacht, auch in Kooperation mit dem Jugendkulturbus. Das ist so ein großer amerikanisch aussehender Bus, der viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und haben dort mit den Jugendlichen vor Ort gesprochen und sie auch gefragt, was sie bewegt und was sie gerne in Bornheim verändern würden. Und das haben wir aufgegriffen und wir haben jetzt eine Steuerungsgruppe dazu gebildet, wie wir das Konzept des Kinder- und Jugendparlaments noch so weit verändern können, dass es ein bisschen niedrigschwelliger ist, weil das Kinder- und Jugendparlament momentan die Verpflichtung für 2 Jahre quasi hat und das für Jugendliche gerade wegen Schule und Hobby und ganz, ganz vielen anderen Sachen, die sie alle noch irgendwie im Alltag unterbringen müssen, sehr viel Zeit und Energie erfordert und dass wir gesagt haben, dass wir ein Konzept machen, bei dem Jugendliche sich auch kurzzeitiger engagieren können, um einfach ein bisschen mehr Flexibilität da drin zu haben und deswegen mehr erreichen zu können.
Herr Pinsdorf, Sie haben das Jugendparlament hinter sich gelassen, vertreten jetzt die Stadtjugend und damit auch verschiedene Jugendorganisationen hier in Bornheim und sind damit eine Art Bindeglied geworden zwischen der Jugend und der Stadtverwaltung. Was sind da aktuell die Themen?
Corona ist ein großes Thema jetzt natürlich derzeit, dass wir eben Ansprechpartner sind für die Jugendvereine, um zu schauen, wie geht es eigentlich weiter? Wie weit können wir jetzt eine Jugendarbeit überhaupt fortführen? Aber unser Stadtjugendring ist eben nicht wie ein herkömmlicher Stadtjugendring. Wir sind alle ehrenamtlich. Es gibt ja viele Städte, die haben einen hauptamtlichen Stadtjugendring. Somit haben wir auch nur Spendengelder oder Preisgelder, die wir bei uns eben haben. Somit müssen wir eben auch sehr, sehr hauswirtschaften mit diesen Geldern. Aber sind hier in Bornheim eben sehr gut vernetzt und sehr gut aufgestellt. Und man hat uns eben auch jetzt wahrgenommen in den letzten Jahren.
Jetzt sind Sie 26, werden bald 27. Können Sie sich vorstellen, auch weiterhin kommunalpolitisch aktiv zu bleiben?
Auf jeden Fall. Aber dazu muss ich ja meinen Schweinehund überwinden, in eine Partei einzutreten. Und das sehe ich derzeit nicht so.
Also Partei können Sie sich nicht vorstellen im Augenblick?
Nein, weil ich sehe, dass ich andere Zugänge habe zu Politikerinnen und Politikern, auch auf Bundesebene. Das Netzwerk ist ja daraus entstanden, dass ich überparteilich bin. Ich kann mit jedem Menschen sprechen, ob es Herr Gysi ist, ob es Herr Ramelow ist, ob es Herr Scheuer ist, ob es Herr Lammert ist. Ich kann mit jedem sprechen, ohne dass man mir irgendeine Partei nachsagt. Somit sind sie offen in der Gesprächskultur. Und somit haben wir auch die Möglichkeit, hier in Bornheim Politikerinnen und Politiker zu haben oder auch einzuladen, die sonst nicht vielleicht in das kleine Bornheim kommen würden, sondern erst in die Großstädte. Es gibt bestimmt die Möglichkeit, irgendwie auch andersweitig hier engagiert zu sein in dieser Stadt.
Und Frau El-Zayat, Ihre Zukunft liegt im Stadtjugendring?
Ja, also jetzt erstmal auf jeden Fall. Ich bin ja jetzt stellvertretende Vorsitzende und bekomme noch mehr von dem mit, was wir so alles organisieren, kann mich mehr einbringen, bekomme auch mehr Verantwortung quasi. Und ich glaube, das Team des Stadtjugendrings ist schon sehr wertvoll. Und wenn sich nicht zu viel personell ändert, dann ist meine Zukunft auf jeden Fall im Stadtjugendring. Ich glaube, man braucht immer so einen guten Kern, mit dem man schon mal gearbeitet hat, um weiter arbeiten zu können. Aber sonst ja.
All die stummen Leute, die auch nicht so richtig wissen, wohin mit ihrer Wut, ob nun berechtigt oder nicht, weil doch nur ein selbstverkopptes Leben brauchen ein Ventil oder jemand, der es siebenmal so richtig deutlich den da oben mal besorgt. Bruno bleibt vom Mund und seine Stimme ihn bockt und plötzlich steht er dann da im immer selben Hut, der ihnen gegen war diesen Gefallen gerne tut. Und dann heißt es wieder mal, das wird man doch wohl hier noch sagen dürfen, ob mit oder ohne Alkohol. Und ja, man darf, und ja, man darf, und ja, man darf, und ja, man darf. Man darf in diesem Land beinahe alles sagen, wo muss man aber dann auch das Echo ertragen.
Wer etwas tun, sich engagieren will, aber so gar keine Lust hat, mit Politik und ihren Entscheidern zusammenzukommen, auch für die gibt es Möglichkeiten. Möglichkeiten wie die junge Stadt Köln, ein Verein, der das Ziel hat, dass sich 15- bis 25-Jährige gesellschaftlich engagieren können, um ihre Nachbarschaft schöner und besser zu machen. Zum Beispiel mit einfachen alten Schrottfahrrädern, die nicht recycelt, sondern zu Kunstobjekten umgebaut und gerade aufwendig fotografiert werden, als ich zu Besuch bin.
Fotos von einem Blumentopf, der in einem Laufrad eines alten Fahrrads hängt, an einer Wollkonstruktion. Was hat es damit auf sich?
Wir haben das alte Rad hier benutzt und das so ein bisschen angesprüht. Das blättert ein bisschen ab, aber wir haben uns jetzt überlegt, das ist Used Look, das soll so. Genau, und dann war die Idee, das kann man sich an die Wand hängen oder aufstellen, wenn man vielleicht unten noch so einen Ständer quasi dran macht. Genau.
Wenn man es euch abkauft?
Ist ja natürlich Ziel. Das wäre schön, wenn es irgendwann abgekauft wird.
Und mit dem Geld, das daraus erzielt würde, Herr Müller, Sie arbeiten für die junge Stadt Köln, würde was passieren?
Ein Teil des Geldes fließt selber wieder zurück ins Projekt. Das heißt, es können neue Schrottfahrräder gekauft werden, neue Farbe, neue Werkzeuge, um eben das Projekt weiterlaufen zu lassen. Und der andere Teil des Geldes wird als Spende zurück an den Verein fließen, denn in andere Sachen verteilt.
Und das ist eins von vielen Projekten, die Ihr Verein initiiert.
Wir haben momentan das Lego-Rampen-Projekt laufen, wo auch Lego-Rampen eben aus diesem Lego konzipiert werden, um Geschäfte und sowas zugänglicher zu machen. Dann haben wir das Köln-Cycle-Projekt, in dem alte Fahrräder verarbeitet werden zu Gebrauchsgegenständen. Und zwei weitere Projekte, nämlich einmal ein Stammtisch, in dem es um mentale Gesundheit geht. Und ein Hörspiel, das anlaufen soll, das in Köln spielen soll, ja.
Sie sind?
Marion Schmid. Ich bin aber ganz neu und erst seit 4 Wochen dabei.
Und warum sind Sie dabei?
Ich habe mir schon länger überlegt, ich arbeite halt ganz kontrastreich in einer Werbeagentur unter der Woche 40 Stunden, was natürlich was komplett anderes ist. Und ich wusste, so irgendwie fehlt mir so ein bisschen der soziale Aspekt. Ich wohne quasi nebenan und dachte mir so, ey, warum eigentlich nicht? Die meinten so, ja, sie könnten ein bisschen Hilfe in der Koordination, im Management, in allem brauchen und auch in der Spendenakquise.
Sie sind?
Lea.
Lea, und Sie machen hier mit, warum?
Weil ich von einer Freundin darüber erfahren habe, die mich irgendwie ein bisschen motiviert hat, hier mit hinzukommen. Und ich mir dachte, nach der Arbeit nochmal sowas Kreatives ist ja auch ganz cool. Und dann noch für einen guten Zweck. Deswegen bin ich mitgekommen.
Zwei, die mitmachen, die nebenher arbeiten, die das als Ehrenamt neben ihrer Arbeit machen. Sie richten sich aber vorwiegend an Jugendliche, an Schüler.
Wir nehmen eigentlich jeden an, der in diesem 15- bis 25-jährigen Zeitraum fällt. Jeder, der Zeit hat und was wirklich erreichen wollte, anstatt sich irgendwie durch Bürokratie zu quälen.
Was genau meinen Sie damit? Was zeichnet für Sie denn Bürokratie aus?
Bürokratie ist so ein bisschen für mich manchmal, dass man sich immer wieder durch die nächsten Ratssitzungen quälen muss, dass man Jahre braucht, bis irgendeine Entscheidung durchgesetzt wird, dass am Ende die
Also konkrete Lokalpolitik.
Ja, im Prinzip schon. Was wir hier machen, sind Sachen, die man direkt sehen kann. Die Leute können aktiv was machen, sehen das Ergebnis ihres Schaffens, fühlen sich gut dabei und organisieren ihren eigenen Lebensraum neu, ohne eben wochenlang auf irgendwas warten zu müssen.
Was würden Sie sich noch wünschen für die Zukunft? Was könnte noch besser, was könnte noch anders laufen?
Es gibt immer die Möglichkeit, dass mehr Leute sich engagieren, dass mehr Leute aktiv was machen, dass mehr Leute sich nicht nur beschweren über Sachen, sondern mit anpacken und eine aktive Rolle übernehmen.
Ich muss jetzt echt die Welt retten. Danach flieg ich zu dir. Noch 148 Mails checken. Wer weiß, was mir dann noch passiert, wenn es passiert so viel. Muss nur noch kurz die Welt retten. Danach flieg ich zu dir. Noch 148.713 Mails checken. Wer weiß, was mir dann noch passiert, denn es passiert so viel. Muss nur noch kurz die Welt retten und gleich danach bin ich wieder bei dir.
Das ist das der letzte Mal und ich kann mich dieser Forderung wirklich nur aus vollem Herzen anschließen. Wir müssen verhindern, dass Rassismus weiter tötet.
Das ist Verena Schäffer, mit 33 Jahren eine der jüngsten Abgeordneten im Landtag von Nordrhein-Westfalen. Wo die Grünen Politikerin im Plenum des Hauses über die Folgen des rechtsextremen Anschlags von Hanau gesprochen hat. Mitte März war das. Da war der Landtag für Besucher bereits gesperrt, wegen der Angst vor einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus. Mittlerweile haben die Abgeordneten den parlamentarischen Betrieb noch mehr eingeschränkt. Die Landesregierung, das Kabinett, berät und entscheidet inzwischen in Online-Schalten. Dabei steht der Düsseldorfer Landtag dafür, dass Menschen sich in der politischen Auseinandersetzung direkt begegnen. Und sie lassen sich manchmal auch von Schülerinnen und Schülern über die Schulter schauen. Das ist auch ein Anliegen von Landtagspräsident André Cooper von der CDU. Er hat zahlreiche Programme ins Leben gerufen, die ein gemeinsames Ziel haben, wie mir André Cooper bei meinem Besuch erklärt. Lernen, dass Demokratie nicht selbstverständlich ist und gegen Angriffe wie die von Rechtsextremisten verteidigt werden muss.
Wir laden Sie hier ein in den Landtag, wir nehmen Sie hinein, wir erklären den Landtag. Wir geben Ihnen die Gelegenheit, in den Plenarsaal hineinzugehen, die Abgeordnetenplätze einzunehmen. Und sowohl ich als Präsident, aber auch die Vizepräsidentinnen und Präsidenten nehmen sich eine Stunde wirklich Zeit, um mit den Schülerinnen und Schülern frei zu diskutieren. Das heißt, Sie können frei formulieren, was Sie fragen wollen und Sie kriegen auch eine sehr offene Antwort dazu. Und dieses Format ist gut und kommt auch bei den Schülern sehr gut an.
Wollen Sie auch für den Beruf des Politikers werben?
Wir wollen sicherlich auch Werbung machen für Parteien. Die Parteien waren der Garant der letzten 70 Jahren, um unsere Demokratie aufzubauen, Freiheit und Frieden mitzuerhalten. Das ist ein kleiner Nebeneffekt. Wichtig ist, den Schülerinnen und Schülern klarzumachen, dass wir uns in der Gesellschaft gemeinsam engagieren müssen. Also Engagement für Gesellschaft, das kann auch sein Engagement für Ehrenamt. Egal, ob es DRK ist, ob es in irgendeinem sonstigen Bereich Feuerwehr oder was auch immer ist. Und dazu gehört natürlich auch möglicherweise dann das Engagement im politischen Jugendorganisationen.
Die großen Parteien in Deutschland werden durchschnittlich, genau wie die gesamte Bevölkerung, älter. Haben wir genügend Nachwuchs innerhalb der Parteien?
Ich glaube, wenn man kritisch herangeht, sagt man, wir haben nie genügend Nachwuchs. Es können immer mehr sein. Und ich glaube, wir haben im Moment eine Situation, wo junge Menschen beispielsweise durch Fridays for Future auch sehr deutlich signalisieren, wir sind politisch interessiert, wir machen uns Gedanken um die Zukunft. Und dann finde ich es ideal, genau auf diese zuzugehen und zu sagen, ja, das finden wir gut. Und lasst uns nicht nur über das Thema Klimawandel, sondern ganzheitlich über alles in der Welt nachdenken und miteinander diskutieren. Und dazu gehört es für mich eben, diesen Kontakt persönlich herzustellen.
Sie sind selbst als junger Mann in die Politik eingestiegen. Sie haben sich für die Junge Union in Ihrer Heimat in Ostwestfalen, in Riedberg, engagiert, sind dann irgendwann dort Bürgermeister geworden als 35-Jähriger, sind dort aber dann auch dem Vorwurf begegnet, der ist zu jung. Jung und Politik, passt das zusammen?
Also das passt zusammen. Und bei mir ist es so gewesen, dass ich natürlich als Schüler erlebt habe, dass mir das ein oder andere gerade in der Stadtentwicklung nicht gefallen hat. Und wir dann im Politikunterricht, der ein guter Ansatz für so etwas sein kann, darüber diskutiert haben. Und ich mir die Frage gestellt habe, welchen Weg gehe ich? Ich meckere über alles, aber lehne mich bequem zurück. Der zweite Weg ist der, ich sage, nee, das mache ich nicht. Und wenn man verändern will, dann muss man diesen Schritt gehen.
Das Bild, das Politik nach außen oft abgeht, ist nicht unbedingt attraktiv. Dennoch, was macht Politik attraktiv? Warum sollten sich junge Menschen dennoch für dieses nach außen so rauen wirkende Geschäft interessieren?
Also ich weiß nicht, ob das Bild nach außen wirklich so rau ist. Wenn ich mich zurückerinnere, ich meine, ich kenne das zum Teil auch nur aus Fernsehberichten, aber im Bundestag haben auch mal Wehner Strauß und ähnliche diskutiert. Nach außen wirkt das rau, aber nach innen war der weiche Kern. Und deshalb ist es gerade, finde ich, so wichtig, dieses Vorurteil, die Bilder, die in den Köpfen manch einer sind, abzubauen. Politik ist ganz anders. Und wenn man das hier in diesem Parlament sieht, ein Parlament ist genau die richtige demokratische Institution zum Austausch von Meinungen, von Wort und Gegenwort. Es ist aber auch ganz natürlich, dass es in diesem Parlament Streit gibt. Aber der Streit in diesem Parlament findet im Rahmen von Spielregeln statt, über die wir als Präsidium des Landtags auch im Sinne einer Schiedsrichterfunktion wachen. Ganz anders beispielsweise in den sozialen Medien. Da kommt es immer wieder zu Verunglimpfungen, da kommt es zu Beleidigungen, da kommt es zu Hate Speech und all den anderen. Also ich glaube, an dem Image der Politik kann man durch solche Kontakte arbeiten, was ein kleines Nebenziel der Programme ist.
Welche Rolle spielen die sogenannten sozialen Medien? Darüber spreche ich mit André Cooper ein Stockwerk tiefer. In einem Raum, in dem sich sonst Besucher in einem 15-minütigen Film über die Arbeit des Landtags informieren.
Also es ist sicherlich wichtig, das analoge Format zu suchen, das Gespräch. Aber natürlich sind viele Menschen im Bereich der sozialen Medien und gerade junge Menschen. Und von daher haben wir auch als Landtag entschieden, da müssen wir präsent sein. Haben beispielsweise vor etwas mehr als einem Jahr einen Instagram-Account gestartet, auch Twitter-Account. Und werden diese gesamten Bemühungen noch intensivieren und noch verstärken.
Wenn Sie jungen Menschen begegnen, hier im Parlament, aber auch an den Schulen, welche Fragen stellen die Ihnen?
Es fängt an mit Fragen zur eigenen Person. Wie sind Sie in die Politik hineingekommen?
Wie sind Sie es?
Wenn Sie fragen, wie bin ich Landtagspräsident geworden, dann ist es so, dass nach der Wahl die stärkste Fraktion ein Vorschlagsrecht hat. In diesem Falle hat mich Armin Laschet nach der Wahl gefragt und ich habe das dann angenommen. Und dann gab es den Vorschlag der CDU-Fraktion und ich bin mit 185 der 199 Kolleginnen und Kollegen Abgeordneten gewählt worden. Das ist gerade in der Übertragung gezeigt worden, diese Minute.
Man sah Herrn Cooper gerade im Plenarsaal und das war genau der Moment, in dem Sie als Landtagspräsident gewählt wurden.
Diese Sekunde und diese Minuten sind in diesem Film sichtbar gemacht worden. Ne? Ja, und ich bin seit 7,5 Jahren hier im Parlament und war vorher 15 Jahre lang hauptamtlicher Bürgermeister der Stadt Riedberg. Und auch da war es so, dass ich eines Tages gefragt worden bin, ob ich das machen würde. Und ja, ich habe mich dazu entschieden und bin dann entsprechend auch gewählt worden.
Politik bedeutet auch miteinander arbeiten und bedeutet auch oft lange Wege gehen von einer Idee und bis zu ihrer Umsetzung. Etwas, was vielleicht nicht die stärkste Tugend von jungen Menschen ist, die schnell es haben wollen, dass Dinge, die sie sich ausdenken, umgesetzt werden. Was sagen Sie den Jugendlichen, wenn es darum geht?
Ich sage immer wieder, Politik machen heißt dicke Bretter bohren. Damit ist eigentlich deutlich gemacht, es reicht nicht aus, dass ich einmal auftrete und schnippe und sage, das muss jetzt aber passieren. Demokratie braucht Begeisterung. Demokratie ist ein Weg, wo verschiedenste, zum Teil extreme Positionen zu einem goldenen Mittelweg gebracht werden müssen. Das heißt, das Kern- und Wesensmerkmal ist halt Konsens. Und diesen Kompromiss zu finden, braucht eine längere Zeit. Von daher, ich brauche Geduld, ja, aber das ist auch ein Vor- wie Nachteil im System.
Und Politik braucht Jugend.
Und Politik braucht Jugend. Ich mache da riesengroße Werbung für. Deshalb diese ganzen Programme, die wir auf den Weg gebracht haben. Sehr intensiver analoger Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern. Und aus der Rückmeldung dieser Formate wissen wir, dass die Schüler auf Befragen gesagt haben, möchten wir gerne nächstes Jahr wieder machen. Und ich glaube, das zeigt, dass das nicht das Schlechteste ist.
Hi. Ich glaube, wir können reingehen, weil ich weiß nicht, ob noch groß wer kommt.
Julian kommt, glaube ich, ein bisschen später.
Nee, Julian kommt nicht, weil der hatte mit irgendwem Kontakt, der Corona hat. Und deswegen kommt er leider nicht.
René muss noch arbeiten, der kommt später.
Ne? Ah ja, René, ja genau. Und sonst weiß ich nicht, ob noch wer kommt. Deswegen können wir gerne reingehen.
Jan Griskewitz begrüßt seine Mitstreiter. Vier weitere junge Liberale. Gemeinsam treffen sie sich in Euskirchen, einer Kleinstadt in der Voreifel, in einem modernen spanischen Tapas-Restaurant.
Stammtisch hört sich so nach Altherrentreff an, deswegen haben wir es umbenannt, aber im Prinzip ist das ein Stammtisch, ja.
Digitales und Mobilität, das sind die Überschriften für heute. Gebt ihr euch dann für jedes dieser monatlichen Treffen ein Thema?
Ja genau, jedes Treffen hat ein Thema. Jetzt muss man bei dem dazu sagen, wir schreiben gerade an unserem Kommunalwahlprogramm und das sind die beiden Überschriften im Kommunalwahlprogramm.
Aufs Lokale runtergebrochen, diese beiden Themen. Was bedeutet das für die Eifel, Digitales und Mobilität?
In der Eifel im Kreis Euskirchen, sehr ländlicher Kreis, sehr großer Kreis auch. Da ist man noch sehr, trotz Klimawandel, auf den Individualverkehr angewiesen. Im südlichen Kreis gibt es kaum ÖPNV-Angebote. Da fährt ein Bus ein-, zweimal die Stunde, in vielen Orten gar nicht. Und da muss man halt schauen, wie bekommt man das jetzt hin, dass man trotz Klimawandel irgendwie die Leute von A nach B bekommt. Da kann man auch gut in Verbindung mit Digitalisierung schauen, Stichwort autonomes Fahren oder wie man zum Beispiel das AST-Taxi attraktiver auch zum Beispiel mit einer App gestalten kann. Digitalisierung ist natürlich auch ein spannendes Thema. In der Bildung kann man viel mit Digitalisierung machen. Wir im ländlichen Raum haben natürlich auch zum Teil Schwierigkeiten mit Netzabdeckung und schnellem Internet, aber das brauchen wir, das brauchen wir in der Zukunft noch viel mehr, dass jeder an schnellem Internet angebunden ist und dafür wollen wir uns eben auch einsetzen. Also erstmal würde ich ein paar Veranstaltungshinweise geben. Da jetzt gerne
Jan Griskewitz stellt wegen der Corona-Krise inzwischen längst abgesagte Termine vor. Dabei geht es auch um seine eigene Zukunft. Der 23-Jährige will sich bei der Kommunalwahl im September in den Kreistag wählen lassen. Es wäre sein erstes politisches Mandat. Warum für die FDP sind nicht andere Parteien attraktiver für junge Menschen, frage ich ihn provozierend.
Also da würde ich widersprechen, dass die FDP nicht interessant für junge Menschen ist. Also die FDP ist die Partei, die beispielsweise die Digitalisierung meinem Eindruck nach am stärksten vorantreibt. Und das ist auch ein wichtiges Thema, vor allem auch für junge Menschen. Klar, beim Thema Klimaschutz sind die Grünen eher hinterher, aber auch da haben wir gute Konzepte. Und ja, da kommt es ein bisschen drauf an, wo man so seine inhaltlichen Schwerpunkte sieht. Die sehe ich halt eher bei der Digitalisierung. Und deswegen ist die FDP durchaus auch eine gute Partei für junge Leute. Ich würde auch eher sagen als beispielsweise CDU und SPD, die noch viel eher in ihren alten Strukturen irgendwie so lebt. Mein Umfeld ist es sehr unterschiedlich. Also wenn ich so mit Leuten darüber geredet habe, so was habt ihr beim letzten Mal gewählt, da kamen bei den allermeisten in meinem Alter Grüne oder FDP tatsächlich. und bei den meisten irgendwie auch Interesse und Verständnis. Einige sind natürlich auch etwas ablehnend oder skeptisch gegenüber der FDP, aber da versuche ich auch so ein bisschen mit Vorurteilen aufzuräumen. Also wir sind nicht die Partei der Reichen oder so, was man dann schon mal zu hören bekommt, aber ja, da versuche ich dann ein bisschen aufzuklären.
Welche Rolle spielen die Jungliberalen? Wie groß ist die und wie laut ist die Stimme, die ihr da haben könnt?
Also die Julis sagen immer so schön, sie sind der Stachel im Fleisch der FDP. Also wir wollen vor allem junge Themen voranbringen. Wir haben dieselbe Ausrichtung wie die FDP, aber in bestimmten Themen haben wir doch andere Meinungen oder extremere Meinungen, die wir dann in der Partei versuchen voranzutreiben. Und man kann am Beispiel der Wehrpflicht gut zeigen, was mal ursprünglich Juli-Thema war. Das hat man dann irgendwann geschafft, auch zur Beschlusslage der FDP zu machen. Und irgendwann wurde es dann tatsächlich umgesetzt, also dass die Wehrpflicht ausgesetzt wird. Und deswegen, die jungen Liberalen haben durchaus eine starke und wichtige Rolle innerhalb der FDP, die auch weitestgehend anerkannt wird von den Großen. Hängt ein bisschen auch von den Strukturen ab und von den einzelnen Verbänden, wie sehr die Julis da aktiv sind oder auch von den Großen akzeptiert werden.
Wehrpflicht, das ist ein ganz großes bundespolitisches Thema. Ihr engagiert euch vor Ort, in euren Orten, in euren Heimatorten. Wie wichtig ist das, dieses lokalpolitische Engagement für euren eigenen Antrieb?
Also so ganz vor Ort ist es schwierig, weil da haben wir pro Gemeinde, pro Stadt leider nur 1-2 aktive Julis. Deswegen haben wir keine aktiven Ortsverbände leider. Deswegen können wir eher sowas auf Kreisebene versuchen zu bewegen. Aber da ist unser Engagement sicherlich auch wichtig. Und deswegen versuchen wir auch zum Beispiel, mich als Vertreter für die Julis in den Kreistag zu bekommen, dass wir da auch ganz realpolitisch liberale junge Themen umsetzen können.
Wie wichtig ist für euch das, was die in Berlin machen, für euer Engagement hier vor Ort?
Also Thüringen war schon sehr belastend, kann man sagen. Einerseits sagt man, damit haben wir nichts zu tun, andererseits werden auch hier die Vorwürfe gemacht und so ganz voneinander trennen kann man das dann leider nicht. Ansonsten, ja, natürlich tangiert uns das irgendwie, was in Berlin passiert, ne? Und die Bundespolitik, dafür interessieren wir uns auch. Trotzdem muss man auch immer gucken, was vor Ort ist und was vor Ort passiert. Und da hat man auch schon seine eigene Meinung und Ausrichtung und Themen, die dann natürlich zum Teil ein bisschen abweichen von Berlin.
Politik, ist das etwas, was du dir vorstellen kannst, noch lange zu machen und möglicherweise auch eines Tages hauptberuflich?
Solange die Partei so meinen Grundansichten entspricht, glaube ich, werde ich langfristig in der Partei bleiben und auch gerne aktiv bleiben. Mit welchen Ämtern, auf welchen Posten, wird sich zeigen. Ich werde keinen Hauptberuf in der Politik anstreben. Das ist so ein bisschen wie Popstar werden oder Fußballprofi werden. Das sollte man nicht mit planen. Wenn es irgendwann soweit ist oder wenn es so kommt und das zu meinem Leben dann passt, nehme ich das gerne an. Aber planen kann man das nicht.
Solche Töne der Demokratie habe ich bisher vermisst.
Demokratie hat viele Gesichter, mal ist sie schlichter, dann demonstriert sie, dann wieder schlägt sie zu und lässt.
Jung, politisch engagiert, Nachwuchspolitiker gesucht. Das war unser Thema heute im Wochenendjournal. Gleich geht es hier weiter mit Klassik, Pop etc. mit der Kabarettistin Nessie Tausendschön. Am Mikrofon war Michael Borgers. Schön, dass Sie dabei waren.